Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein heutiger Gast ist Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer des Berliner Büros der Künstleragentur Esconas Holt. Hallo Alexander, danke, dass du ein wenig Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich freue mich drauf.
Ja, guten Tag, lieber Gerald. Schön, dass ich dabei sein kann heute.
Wir wollen heute in deinen Maschinenraum einer international tätigen Künstleragentur einen Blick reinwerfen. Du bist mit Büros in London und Berlin vertreten und du bist ja seit fast 2 Jahren für das Berliner Büro verantwortlich. Und du kennst den Musikbetrieb ja aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Du hast bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, später viele Jahre als Geschäftsführer der Kammerakademie in Potsdam und seit 2024 bist du zu Esconas Holt gewechselt. Was hat dich persönlich zu diesem Seitenwechsel in die Agenturwelt motiviert und was nimmst du aus den früheren Stationen bei den Festspielen und aus der Kammerakademie bis heute mit?
Ja, schöne Frage. Ich hab's selber gar nicht so als Seitenwechsel, mal Seite in Anführungszeichen, genommen, wahrgenommen, weil doch viele der Dinge, die ich auch in früheren Jobs gemacht habe, sich eigentlich auch ähneln. Also spannende Konzerte zusammenzustellen mit interessanten künstlerischen Kombinationen, bestimmten Programmen. Man spielt für ein bestimmtes Publikum, man versucht organisch Dinge zu entwickeln und das ist bei den Festspielen und bei der Kammerakademie Potsdam sicher durchaus auch ähnlich gewesen. Richtig ist, dass sich natürlich die Perspektive geändert hat, das ganz klar. Als Künstlermanager oder Agent ist es natürlich so, dass man in dem Zwischenraum zwischen Künstler und Veranstalter tätig ist oder zwischen Künstler und Medienstation oder Abnehmer im weiteren Sinne. Und insofern, weil ich diese verschiedenen Positionen früher schon hatte, kann ich da, glaube ich, so ganz gut irgendwie diese Perspektiven eben wechseln. Also in einem Gespräch mit einem Künstler kann ich, glaube ich, so ein bisschen so eine Veranstalterperspektive, eine Festivalperspektive mit einbringen. Im Gespräch mit einem Festival oder mit einem Veranstalter versuche ich dann sozusagen die Perspektive des Künstlers oder des Ensembles, des Chores, der Band, was auch immer der Partner ist, mit dem man arbeitet, einzubringen. Insofern ist die Tätigkeit jetzt aus meiner Sicht auch so ein bisschen so ein Zusammenbringen der Dinge, die ich halt vorher schon gemacht habe. Und ich glaube, dass das hilfreich sein kann, gerade in einer Zeit, wo Dinge auch in Veränderungsprozessen sind, wo es vielleicht auch nicht so klar ist, wie Karriereentwicklung funktioniert, wie organisches Wachstum in unserer Branche funktioniert. Insofern, als ich damals gefragt wurde und ich dann diesen Ansatz irgendwie auch geäußert habe in den Gesprächen und man seitens von Esconas Holt gesagt hat, genau so jemanden sucht man eigentlich, fühlte sich das für mich auch gut an, dieser, ich nenne es mal, Perspektivwechsel.
Agenturen werden ja häufig mit Vermittlung oder bloßem Booking in Verbindung gebracht. Sie sollen ihre Künstler ja möglichst gut und auch wirtschaftlich lukrativ bei Veranstaltern oder anderen Partnern platzieren. Wie beschreibst du aus heutiger Sicht die eigentliche Kernaufgabe einer Künstleragentur?
So wie ich es verstehe, ist Booking ein Teil, sicher auch kein unrelevanter Teil, weil am Ende soll natürlich auch entsprechend ein Kalender gefüllt werden. Aus meiner Sicht ist die Hauptaufgabe ganz stark Beratung. Und Beratung fußt auf Informationen. Das heißt, das, was wir für alle Marktteilnehmer, technisch gesprochen Marktteilnehmer, eigentlich zur Verfügung stellen, ist ein Netz aus Informationen, was abrufbar ist. Nicht jeder weiß alles, das ist klar, aber in einem großen Team oder in einem größeren Team kommen viele Perspektiven und viele Erfahrungen zusammen. Und das ist das, was wir letzten Endes zur Verfügung stellen. Das stellen wir unseren Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung, aber das stellen wir eben genauso jedem Veranstalterpartner zur Verfügung. Und natürlich ist der Markt nicht unendlich groß, das ist schon richtig, aber da sich, und das ist toll, die Märkte ganz unterschiedlich entwickelt haben in den vergangenen Jahren. Sowohl funktionieren Länder ganz anders als auch größere Festivals oder kleinere Konzertreihen. Es lohnt sich schon, die Brennweite der Analyse sehr genau einzustellen auf das auf den jeweiligen Kontext, mit dem man zu tun hat. Und man kann nicht alles selber kennen, als Künstler schon gar nicht, weil da soll man insbesondere tolle Konzerte spielen. Da ist es, glaube ich, einfach hilfreich, wenn Künstlermanagements, Agenturen diese Art von Dienstleistung für die Branche in alle Richtungen übernehmen. Und das ist auch das, was mir auch Spaß macht und was auch sehr, sehr reizvoll ist, weil es eben auch sehr, sehr unterschiedlich ist.
Kann man sagen, dass Künstleragenturen verstärkt kulturelle Übersetzer oder Brückenbauer sind zwischen KünstlerInnen, Veranstaltern, Fördern, Sponsoren, Publikum?
Sie sind Brückenbauer und sie sind auch Übersetzer, glaube ich, weil manchmal merken wir, wenn wir in bestimmten Kontexten, wenn wir in bestimmte Kontexte reinkommen, merken wir, dass eigentlich beide Seiten irgendwie das Gleiche wollen, aber sich irgendwie nicht richtig verständigen können. Oder sie wollen ein bisschen was Unterschiedliches und das wirkt so, als wäre es unüberbrückbar. Also insofern Brückenbauer, Übersetzer, Kommunikatoren, das ist aus meiner Sicht schon eine ganz wesentliche Aufgabe von Künstlermanagements. Gerade, du hast es eingangs ja gesagt, wenn man auch in verschiedenen Kulturräumen tätig ist wie wir. Eben, wir haben auch eine Schwester noch in Amerika, wo wir auch nochmal ein ganz anderes System haben. Wir haben die große Schwester eben in London und unser Büro hier in Berlin. Und das ist auch, glaube ich, die Stärke von einem solchen Konstrukt, dass man sich auch gegenseitig auch informiert halten kann über die verschiedenen Mechanismen in den Branchen.
Wie sieht bei dir eine typische Arbeitswoche aus? Und reden wir von einer 5-, 6- oder 7-Tage-Woche?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt in der Tat schon Wochen, die das Wochenende deutlich anknabbern, weil, wie wir wissen, die meisten Konzerte abends und gerne auch am Wochenende stattfinden. Ansonsten, wie sieht eine typische Woche aus? Ich versuche, meine Balance zu erzielen zwischen Reisen, Büro und punktuell Homeoffice. Reisen erklärt sich von selbst, wenn man nicht vor Ort ist, versteht man nicht wirklich, man erfährt im wahrsten Sinne des Wortes nicht wirklich, was los ist. Büro ist ganz, ganz wichtig, weil man die verschiedenen Themen auch natürlich bearbeiten muss, managen muss, operationalisieren. Mit meinem Team auch in Berlin sich immer wieder zu besprechen, zu haben, was ist bei euch passiert, was ist bei mir passiert, auch die verschiedenen Ebenen von konzeptioneller Planung bis Durchführung, Abrechnung. Da haben wir auch ja verschiedene Kollegen, die dafür zuständig sind. Und dann lohnt es sich schon auch ab und zu einfach mal die Tür zuzumachen. Macht man wahrscheinlich im Alltag relativ wenig, aber sich einfach wirklich zu konzentrieren auf ein Thema, dass man sich zum Beispiel, jetzt im Frühjahr kommt das ja wieder, dass alle Hallen ihre Programme dann auch bekannt geben. Ich versuche mir da schon auch sehr viel Zeit zu nehmen, das auch alles in Ruhe anzugucken, zu schauen, was werden für Programme gemacht, wie werden sie auch kommuniziert, welche Künstler kenne ich vielleicht noch nicht, lohnen sich neu zu entdecken. Also auch diese, ich sag mal so ein bisschen, ruhige Zeit, ein bisschen hoch, auf den Hochsitz hochgehen, ein bisschen in Ruhe mal drauf gucken, was so los ist. Das gehört eigentlich auch, sollte auch zu deiner Frage eigentlich in jede Woche zumindest kurz gehören.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat dein Berliner Büro und welche wesentlichen Zuständigkeiten werden von Ihnen abgedeckt?
Wir sind momentan 9 Personen. Nicht alle haben eine volle Stelle, aber viele. Und es gibt im Prinzip vom Grundsatz her 2 verschiedene Stellenbeschreibungstypen oder Kategorien. Das eine sind die Künstlermanager, die selber Künstler sein sozusagen, Künstler managen. Und dann gibt es den Administrator, die Administratorin, die dann ab Vertragsverhandlung sozusagen dann alles umsetzt. Und dann haben wir noch ein paar Querschnittsaufgaben, die, weil wir nun letzten Endes nicht so ein großes Büro sind, auf die verschiedenen Schultern verteilen, Finanzen, Abrechnungen, ein bisschen auch Büromanagement und so weiter. Das ist aber alles bei uns im Querschnitt organisiert. Es gibt auch keine Referenten, keine Sekretäre oder was auch immer, sondern wir machen alles selber.
Als Agentur lebt ihr ja von Provision. Das heißt, wenn ihr für einen Klienten einen Auftritt oder ein Projekt arrangiert, dann bekommt ihr von der Gage einen bestimmten Prozentsatz. Wie hoch ist der üblicherweise? Also ich kenne Zahlen, aber du kennst die Zahlen noch besser.
Ja, genau. Also von der Größenordnung, das hängt jetzt sehr davon ab, ob es zum Beispiel ein Orchester ist, ein großes Orchester, und ob man das Orchester komplett serviced oder nur einen Teil. Ob es ein jüngerer, ein etablierterer Künstler ist, gibt es unterschiedliche Fälle. Aber ich würde sagen, ganz grob als Himmelsrichtung zwischen 10% und 20%.
Genau, also 10% bis 20%. Also ich habe immer so die Benchmark, so 15 ist immer so die goldene Mitte. Aber dann seid ihr da quasi ganz normal auch im Markt platziert, weil alles andere wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aus deiner Erfahrung, Was erwarten Veranstalter heute wirklich von der Agentur? Jenseits Verfügbarkeit des Künstlers oder des Orchesters und der Honorarverhandlung? Oder anders gefragt, was ist euer Selbstverständnis im Dienste eurer Klienten, wenn ihr mit Veranstaltern dann konkret ins Geschäft kommt?
Müsstest du natürlich auch die Veranstalter fragen. Mein Dafürhalten ist, ich stelle eigentlich in meiner Rolle mal ganz viel Fragen. Also ich versuche einfach zu verstehen, an welchen Themen ein Partner, Orchester, Festival, Konzerthalle, Rundfunkstation, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, gerade ist, wo Themen sind, wo vielleicht auch ein paar Schmerzpunkte sind, wo man vielleicht ein bisschen helfen kann oder wo Herausforderungen sind, wo man ein bisschen unterstützen kann. Das ist eigentlich ganz stark mein Verständnis. Insofern ist mal ganz viel Fragen, auch versuchen, möglichst nah dran zu sein, regelmäßig hinzufahren, auch mit den Leuten im Kontakt zu sein. Das ist aus meiner Sicht erstmal sowieso auch mein Selbstverständnis. Aber du hast es ganz richtig gefragt, das ist auch aus meiner Sicht die Grundlage, um dann auch gezielt Angebote machen zu können. Und klar freue ich mich, wenn einer unserer Künstler, Künstlerinnen dann auch da irgendwie dran beteiligt ist. Aber ich freue mich genauso, wenn ich vielleicht einen Hinweis geben konnte und der Veranstalter durch einen Hinweis, den ich vielleicht gegeben habe, auch wenn es nicht unmittelbar meine unmittelbaren Künstler jetzt, sagen wir mal, vom Berliner Büro jetzt betrifft, freue ich mich trotzdem, dass man gemeinsam irgendwie einen Schritt weitergekommen ist. Dann am Ende ist es ein People's Business. Wir haben relativ wenig mit Automatisierung und Robotik zu tun, sondern letzten Endes sind wir alle Menschen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle irgendwie in diesem kleinen Netzwerk eine besondere Funktion irgendwie einnehmen können. Und es macht ja auch am Ende wirklich Spaß, wenn man gemeinsam an etwas Erfolgreichem arbeitet und gemeinsam versucht, über irgendeine Hürde irgendwie drüber zu springen. Also insofern ist es sehr viel Fragen, sehr viel Zuhören, sehr viel versuchen zu verstehen, wo der Partner gerade ist.
Wie ist es in der Praxis? Kommt ein Künstler oder kommen Künstler auf euch zu oder kommen Orchester auf euch zu, die von euch gehört haben wollen mit euch eine Tour machen oder der Künstler, der sagt, Mensch, ich würde gerne mal mit dem und dem Orchester, ich habe die und die Qualifikation. Also wie funktioniert eigentlich so diese Anbahnung? Weil es gibt ja unendlich viele Künstlerinnen und Künstler, es gibt unendlich viele Orchester auf dieser Welt, die natürlich alle auch hoffen, quasi gut vermarktet, gut vertreten zu werden. Wie muss man sich das so in der Praxis vorstellen?
Da gibt es eigentlich alle erdenklichen Wege. Es gibt in der Tat Künstlerinnen und Künstler, die sich bei uns melden, weil es vielleicht eine der vielleicht auch größeren Agenturen, der größeren Managements ist, die man auch kennt. Es gibt also da regelmäßig Sitzungen von bestimmten Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen. Also dann gibt es eine Arbeitsgruppe für Geigen, also für Streichinstrumente, für Klavier, für Sänger natürlich. In der Tat gibt es eine Orchesterabteilung, eine sehr große in London, hier in Berlin nur mit meiner Wenigkeit und einem Kollegen noch zwei Personen, die auch Touring machen. Und es wird dann regelmäßig einfach das, was an Vorschlägen reinkommt, einfach angeschaut. Und das machen wir schon. Also wir nehmen uns schon die Zeit, alle Zuschriften, Einsendungen auch anzuschauen, weil es auch immer eine Möglichkeit ist, auch jemanden kennenzulernen und jemanden da spannend zu finden. Und das ist eigentlich das, was auch sehr viel passiert, wo wir uns sehr viel Mühe auch machen. Genauso ist es aber so, dass wir natürlich auch auf Menschen zugehen, dass wir auf Orchester zugehen, dass wir auf Chöre zugehen oder auf Ensembles, Solisten zugehen, wo wir sagen, Mensch, ist ja einfach so, wir finden euch wirklich toll, wir sind total begeistert, habt ihr Lust mit uns zu arbeiten? Und das kann projektweise natürlich sein, das kann auch im Rahmen einer formalen Repräsentation sein, wird weltweit oder für einige Territorien, da gibt es beide Richtungen. Und häufig ist es am Ende des Tages auch Empfehlungsmanagement, dass zum Beispiel ein Künstler, der schon bei uns ist, der uns auch gut kennt, der einen Künstlerkollegen kennenlernt, der ihn vielleicht fragt, du sag mal, ich bin da unzufrieden oder ich suche ein Management, und da wird häufig auch irgendwie einfach vermittelt. Und das finde ich durchaus von Vorteil, weil eben der Vermittler selber auch beide Seiten sehr gut kennt. Also wenn jetzt einer unserer Dirigenten, sagen wir auch einer der namhafteren Dirigenten, uns jemanden vorschlägt, dann wissen wir schon alleine deswegen, dass das etwas ist, was wir sehr, sehr genau anschauen werden.
Inwieweit seid ihr inzwischen sowas wie ein strategischer Partner auch bei der Entwicklung von Programmprofilen? Also eine langfristige Künstlerperspektive, die man entwickeln will, das ist ja das normale Geschäft einer Agentur, dass man guckt, wo kann ich diesen Künstler noch platzieren, wo müsste der jetzt eigentlich mal spielen und welches Repertoire. Aber in Bezug auf Programmprofile, also wie empfiehlt man einem Künstler, du hast alle Tschaikowski-Klavierkonzerte drauf, aber was ist eigentlich mit dem und dem Bereich? Oder auch bei Orchestern, dass man denen sagt, naja, mit dem und dem Programm, da könnt ihr jetzt auf Tour nicht so richtig was werden, aber überlegt doch mal ob. Also wie habt ihr da eine Einflussnahme auf die Programmierung, weil die sich ja auch doch substanziell verändert gerade?
Absolut. Da ist unsere Rolle, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Künstler, die einen guten Plan haben und diesen Plan, sagen wir mal, ziemlich, das meine ich sehr positiv, erratisch durchziehen und genauso bei Orchestern. Es gibt aber auch die Charaktere, die auch sehr offen sind und sagen, was meinst denn du dazu? Also da warten wir auch so ein bisschen ab, wo unser Impuls dann auch irgendwie nötig ist oder gebraucht ist. Im Touring, weil du das auch gefragt hast, ist das in der Tat so, dass wir häufig die Orchester eigentlich beim Repertoire beraten. Denn dann wissen wir schon, dass zum Beispiel in einem Jubiläumsjahr, nehmen wir mal ein augenfälliges Beispiel, sind dann viele Orchester mit Repertoire von einem bestimmten Komponisten unterwegs, der gerade Jubiläum hat. Und dann versuchen wir eher auch zu beraten, zu sagen, dass es vielleicht sinnvoll ist, was anderes zu machen. Oder so ein bisschen bei Repertoires, die eben sehr, sehr overexposed sind, dass wir da sagen, ja, ich verstehe, warum ihr das vorschlagt, aber lasst uns doch versuchen, ein bisschen spezifischer zu arbeiten, zumindest über die Programmzusammenstellung nochmal spezifischer zu arbeiten oder dass die most obvious choice des Hauptwerkes vielleicht doch erstmal nicht anzubieten, sondern erstmal etwas anzubieten, was, und das war ja auch deine Frage, näher an der DNA des jeweiligen Orchesters zum Beispiel ist, wo man sagt, das habt ihr doch aufgenommen, das habt ihr doch irgendwie, oder das habt ihr sogar uraufgeführt oder erst aufgeführt. Also da ist eigentlich die Rolle, dass man immer wieder versucht, zu der Wurzel der künstlerischen DNA irgendwie zurückzugehen. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel eines Orchesters gesagt, aber das gilt natürlich genauso für einen Musiker oder eine Musikerin. Ist vielleicht da ein bisschen vielfältiger, aber auch da gibt es natürlich irgendwie eine Wurzel, aus der das irgendwie entspringt. Und das ist eigentlich auch eine schöne Arbeit, irgendwie trotz aller Möglichkeiten, die das Repertoire vielleicht hier und da bietet, irgendwie versuchen, diese so Linien irgendwie auch durch mehrere Saisons durchzuentwickeln. Und da spielt Programm natürlich eine ganz entscheidende Frage. Ich glaube, vor allen Dingen bei Dirigentinnen und Dirigenten spielt es eine ganz erhebliche Rolle. Und da gibt es, und das macht auch wirklich viel Spaß, gibt es auch wirklich viele gute Beispiele von uns, wo man wirklich so eine Partnerschaft entwickelt hat mit dem Dirigenten oder der Dirigentin, weil man sich über die Jahre gut kennengelernt hat und dann auch wirklich auch Impulse setzt und sagt, hast du diese Weinberg-Symphonie schon mal gehört oder hast du dieses Metner Stück schon mal gehört oder so etwas, was Sachen sind, wo wir denken, dass es vielleicht interessant sein könnte für denjenigen jetzt in der Phase seiner Karriere.
Wie entwickelt sich aus deiner Sicht der Veranstaltermarkt? Es gibt ja die großen Konzerthäuser Hamburg, Berlin, Dortmund, Köln oder Baden-Baden. Es gibt die großen und mittelgroßen Klassikfestivals, die öffentlich geförderten Theater und Orchester, aber eben auch viele Privatveranstaltungen, kleine Festivals. Wie ist da so, wo verändert sich da gerade was? Haben die kleineren größere Probleme, die Seele zu füllen, oder wie ist so deine Beobachtung da im Moment?
Auch da würde ich sagen, es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt genauso große Häuser, die wirklich sehr gut funktionieren und sehr, sehr gut gepflegt sind, als auch vielleicht größere Veranstalter, die so ein bisschen jetzt in so einer, vielleicht auch in einer personellen Umbruchssituation sind. Bei Orchestern weiß es niemand so gut wie du selber. Da ist es natürlich auch, gibt es Orchester, die gerade einen tollen Lauf haben. Es gibt Orchester, die auch gerade in einer vielleicht im Beginn einer neuen Phase sind. Was wir auf jeden Fall merken, ist, dass das Thema Publikum das entscheidende Tool unserer Zeit ist. War es wahrscheinlich schon immer, aber es wird es irgendwie, finde ich, mehr und mehr. Das heißt, die Veranstalter, die irgendwie ziemlich genau wissen, für wen sie spielen und wie sie das Publikum eben auch ansprechen, mit welchen Themen, mit welchen Formaten, aber auch mit welcher Narration, mit welchem Kommunikationsansatz. Also das sind eigentlich aus meiner Sicht erfolgreiche Akteure, und das kann komplett durch die Galerie sein. Also es kann das größte Konzerthaus sein bis zum allerkleinsten Kulturamt im Dorf weiter. Das ist auch für uns letzten Endes in der Arbeit auch letzten Endes ganz unerheblich. Also wir arbeiten mit allem und jedem zusammen. Also da gibt es auch überhaupt gar keine Ausschlusskriterien. Genauso arbeiten wir für ganz junge Künstler wie für ganz etablierte Künstler, für kleine Ensembles und für Riesenorchester. Also wir haben Spaß daran, irgendwie mit Partnern zu arbeiten, die das mit vollem Einsatz machen und mit voller Überzeugung. Und natürlich alle haben irgendwie Herausforderungen, das ist klar. Und da stehen wir dann eben an der Seite und versuchen zu helfen.
Spürst du einen Wandel darin, wie stark Publikumserwartungen heute bereits in der Künstlerentwicklung eine Rolle spielen? Also ich sag mal, wir haben viele Beispiele, insbesondere von der Klassik, Schallplatten, also alten Schallplattenindustrie, die ja Künstler auf eine ganz gewisse Art und Weise, Hochglanzcover und so weiter vermarkten. So. Und damit natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung bei ihren Abnehmerinnen erzeugen. Wie ist das aber aus der Sicht einer Agentur? Also wenn man auf die Perspektive des Publikums guckt, wie baue ich einen Künstler und die Karriere eines Künstlers aus Sicht einer Agentur auf, um quasi auch eine gewisse Erwartungshaltung des Publikums, ja, zu entwickeln, zu beeinflussen? Ja, weil wir da ja aus, wie gesagt, wir kommen aus dieser Hochglanz-Klassikwelt. In der Oper sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, wenn man so Opernzeitschriften ausschickt, ist immer Hochglanz und tolle Kostüme und tolle Sängerinnen und tolle Bilder. Aber wie ist das so außerhalb des Opernbereiches mit der Publikumsperspektive auf die Künstler?
Ich bin davon überzeugt, dass ein Publikum, glaube ich, erkennt, ob etwas authentisch oder jemand authentisch ist. Das war wahrscheinlich auch schon immer so, aber weil sozusagen so ein bisschen dieses Hochglanz versus vielleicht echt, sage ich mal, nicht, dass Hochglanz nicht echt ist, aber es ist ja nur eine Facette. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Künstler so beraten, dass sie sagen, sei du selber in einer guten Art und Weise, wie du auch eben selber wahrgenommen werden möchtest. Ein bisschen Inszenierung, ein bisschen Verpackung gehört immer dazu. Wir haben ja auch eine Bühne. Eine Bühne ist sowieso per se eine herausgehobene Entität. Insofern die Bühne selber, das finde ich auch toll, die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, auch etwas darzustellen. Aber diese Art Darstellung sollte möglichst nah an dem eigenen Ich sein. Und du hast nach der Publikumsperspektive gefragt, zu Recht. Das muss so echt wie irgendwie möglich sein. Und ich würde zum Beispiel einem Künstler, der zum Beispiel sagt, Publikum ist mir total wichtig, weil ich brauche diesen Resonanzraum, aber ich möchte zum Beispiel jetzt nicht die ganze Zeit Selfies machen oder ich möchte nicht die ganze Zeit diese und die, dann finden wir das aber gut. Also da sagen wir nicht, du musst das jetzt machen, nur weil das jetzt vielleicht gerade die Mode ist, dass man irgendwie überall Selfies macht, sondern müssen wir irgendwie kreativ überlegen, wie können wir das, was derjenige möchte oder nicht möchte, in eine Narration packen. Und dann kann man sagen, okay, wenn du keine Selfies machen willst, dann mach doch vielleicht eine andere Form von Kommunikation über dich. Und natürlich kennen wir auch alle die Sokolovs und wie sie alle heißen dieser Welt. Ob eine Karriere heute noch so vorstellbar wäre wie nicht, ist vielleicht erstmal eine müßige Frage. Aber ich würde mal zurückfragen, warum denn nicht? Warum sollte es denn nicht möglich sein? Also wenn er oder sie durch diese Art musizieren und sein Fans findet, Publikum findet, wunderbar. Also da gibt es aus meiner Sicht nichts Gegenteiliges. Und ich glaube, unsere Rolle ist dann die, weil wir ja doch immer eher näher am Künstler sind, ihn oder sie auch zu beraten und zu sagen, dann lass uns doch den richtigen Weg gemeinsam finden, wie du das, was du zeigen möchtest, kommunizierst. Und das ist ja nicht eine Nicht-Kommunikation, sondern das ist nur die Art, wie ich sozusagen ans Publikum kommuniziere. Mhm. Und auch in früheren Jobs haben wir ja viele so Strategie-Workshops gemacht. Und eine der Kolleginnen, mit denen wir damals immer zusammengaben, die hat gesagt, das ist wie ein magischer Prozess. Wenn ich etwas ganz Bestimmtes aussende, findet das genau die letzten Endes, die ich mit meiner Nachricht auch erreichen will, weil die sozusagen auch rezeptiv für das sind, was ich aussende. Also es ist schon, lässt sich, glaube ich, auch in vielen Kommunikationstheorien auch ganz gut belegen. Aber du musst natürlich irgendwas senden und du musst das, glaube ich, auch bewusst machen und letzten Endes irgendwie steuern. Das ist, glaube ich, dann unsere Aufgabe.
In den vergangenen Jahren ist ja gerade im öffentlich geförderten Bereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die Szenen sind ja überwiegend öffentlich gefördert, auch das Thema Kürzungen, Strukturveränderungen hat eine sehr große Rolle gespielt. Ist der Agenturberuf politischer geworden?
In gewisser Hinsicht kann man das, glaube ich, sagen. Also ich glaube schon, dass er im Wortsinne politischer geworden ist, weil man Kultur ist natürlich ein politisches Element und weil man daran teilnimmt. Jetzt waren wir gerade bei der Eröffnung zusammen ja auch mit dir in der sanierten Beethovenhalle. Natürlich ist das, was da passiert, ist letzten Endes Politik. Natürlich, weil wir diese Stadt dadurch, dass entschieden wurde, dass letzten Endes historisch zu sanieren und auch zu erhalten, dem wunderbaren, großartigen Orchester dort wieder sozusagen eine neue alte Heimat zu geben, weil man dem Festival die Möglichkeit gibt, diesen Raum zu erspielen, weil man aber auch die Musikschulen und das Bürgertum aus Bonn wieder einlädt, irgendwie zusammenzukommen und Kultur zu genießen. Also natürlich ist das, was wir tun, und das ist natürlich jetzt, das ist nichts, was wir jetzt als Akteur getan haben, aber wir arbeiten ja sehr eng mit dem Orchester zusammen, wir arbeiten eng mit dem Festival zusammen, wir arbeiten eng mit anderen Akteuren aus der Region zusammen. Und natürlich helfen wir dabei auch, diesen Ort irgendwie mit Leben zu erfüllen. Deswegen ja, ich glaube schon, dass das sehr politisch dieser Tage ist.
Welche Rolle spielen für eure Kommunikation soziale Medien, Fachzeitschriften und der Kontakt zu Journalistinnen? Wie hat sich das Verhältnis in den vergangenen Jahren auch ein bisschen verändert?
Es ist vor allen Dingen vielfältiger geworden, würde ich sagen. Während früher sehr stark natürlich das Thema Key-Journalist, also wirklich die wichtigen Journalistinnen und Journalisten, die dann teilweise auch mit auf Reisen gekommen sind, die dann eine Liebesbeziehung oder eine Fehde mit einem bestimmten Orchester oder Dirigenten oder so hatten. Das hat ja den Diskurs, wir erinnern uns, bestimmt. Das ist aus meiner Sicht vielfältiger geworden. Social Media ist ein Stichwort. Ich finde grundsätzlich Social Media mal im Wortsinne eine gute Sache. Kann man erstmal nichts gegen einwenden. Da sind wir in was unsere Arbeit geht, auch tätig. Also auch als Management sind wir auf allen wesentlichen sozialen Kanälen drauf. Da sind wir aber auch tatsächlich eher, und das findet auch schon statt, auch beratend und aber auch ausführend für Künstler tätig. Also jetzt schon ist es so, dass einige unserer Kolleginnen, insbesondere aus dem Londoner Büro, die Social-Media-Kanäle der Künstler auch mitgestalten. Ja, und das ist so nochmal so ein kleiner extra Dienstleistungsvertrag, kleines Paketchen, wo wir, weil wir mit den Künstlern unterwegs sind, weil wir mit denen auf Tournee sind, ist natürlich total sinnvoll zu sagen, okay, und wir machen dann gleich, wir machen das Foto, wir machen den Post, wir zeigen das gleich, wir holen uns die Freigabe und dann geht das raus. Also da hat sich in der Tat, haben sich die Kanäle einerseits, glaube ich, vervielfältigt, vergrößert, was erstmal ja eine große Chance ist, muss man auch sagen. Und wir haben die Möglichkeit, auch als Management, auch wenn das gewünscht ist, ganz operativ auch mit reinzugehen in die Arbeit, also auch in die letzten Endes in die Deutung der Narration.
Agenturen entscheiden ja auch ein Stück weit darüber, welche KünstlerInnen sichtbar gemacht wird und welche nicht. Das ist ja auch ein bisschen eine Machtposition. Wie gehst du damit persönlich und professionell um?
Also erstmal glaube ich, dass das natürlich irgendwie eine Aufgabe von uns allen ist, auch von Wettbewerben, von Orchestern, von Konzerthäusern, von Festivals. Aber es ist in der Tat schon so, dass auch Managements dann eine Aufgabe mit haben. Der sind wir uns auch bewusst. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass es für bestimmte Bereiche auch so Arbeitsgruppen sind, die sich dezidiert um bestimmte Themen kümmern, was auch Sinn macht, weil diese 5, 6 Kollegen dann da sich wirklich sehr, sehr, sehr gut auskennen. Also ich nutze das sogar selber intern manchmal. Mich ruft jemand an, hast du vielleicht irgendwie, ne, hast du eine Möglichkeit, irgendwie können wir uns mal treffen, Zusammenarbeit. Und dann melde ich mich manchmal auch bei diesen Gruppen und sage, Was ist denn da eure Einschätzung? Ist das jemand, den habt ihr auf dem Radar, oder ist das jemand, der schon mal auch in Kontakt war? Und häufig kann man das auch sogar mit Ja beantworten. Also meistens gab es dann schon mal einen Kontakt. Aber was jetzt uns und mich angeht, so verantwortlich wie irgend möglich, das ist, glaube ich, die Antwort. Wenn man das Gefühl hat, wenn man die Überzeugung hat, da kann sich eine Karriere, auch eine langfristige Karriere entwickeln. Wissen tun wir es nie, aber wenn wir das Gefühl haben, dann würden wir natürlich auch dem Künstler, der Künstlerin sagen, komm, wir versuchen das, wir machen das gemeinsam. Und letzten Endes lohnt sich das für uns alle nur, für uns als Management, für den Künstler, wenn wir das langfristig denken. Kurzfristig ist einfach zu viel Arbeit, zu viel vielleicht auch Hoffnung und alle diese Sachen, und das bringt uns nichts. Also da kann ich jetzt keine Zahl sagen, aber nur ein paar Jahre, so funktioniert das nicht heute. Das geht nicht. Ne? Sondern wenn, muss man das über eine längere Zeit planen, und wenn wir der Überzeugung sind, dass das etwas ist, was wir als Karriere entwickeln können, dass das eine Persönlichkeit ist, die natürlich top spielt, aber die auch bei einer kleinen, vielleicht einer Krise oder einem Problem, weil das Leben ist voll davon, nicht gleich umkippt. Weil das ist ja auch verantwortungslos zu sagen, da ist jemand Tolles, aber wir glauben vielleicht nicht hundertprozentig, dass der oder diejenige dann auch mal eine kräftige Böe aushält. Dann würde ich auch immer in der Verantwortung eigentlich sagen, großartig, aber wir können das wirklich nicht machen. Das kommt auch vor. Und ich freue mich dann wirklich sehr, wenn der oder diejenige irgendwo woanders einen tollen Weg geht. Aber man muss eben auch, wie du sagst, für sich selber verantwortlich irgendwie entscheiden, wo man gemeinsam in den Ring steigt.
Was macht für dich heute eine gute Zusammenarbeit zwischen einer Künstlerin, der Agentur und einem Veranstalter aus?
Absolut ein vertrauensvolles Miteinander, auch eine absolute Offenheit, dass man über die Themen, die beide Seiten betreffen oder beschäftigen gerade, dass man darüber offen kommuniziert, dass man manche Dinge auch noch ein zweites Mal nochmal anguckt, dass man mal auch mal was liegen lässt und man sagt, okay, das überlegen wir uns noch, was wir da jetzt machen. Also so dieses Vermitteln der Interessen, vielleicht auch ein bisschen das Steuern von Erwartungen, das Managen von Erwartungen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, und das ist ja wie so ein bisschen auch so eine Art Dreiecksverhältnis. Ne? Das ist keine Gerade, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also wir sind da jetzt zwar, wir sind da irgendwie damit drin, aber wir sind da nicht in der Mitte, sondern es ist irgendwie ein Dreiecksverhältnis. Ich glaube, das ist das Bild, wo man irgendwie mit beiden Partnern, aber auch natürlich, es gibt auch eine Verbindung natürlich zwischen dem Künstler und der Künstlerin und dem Veranstalter, logischerweise, wo wir da in so einem kreativen Spannungsfeld irgendwie sind und versuchen irgendwie für beide Seiten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und ob das dann belastbar ist oder nicht, erkennt man immer daran, wenn es mal eine Frage gibt oder ein Problem oder eine Herausforderung, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie. Das verkauft sich nicht so gut. Oder es gibt eine Medienanfrage, irgendwie Live-Fernsehen oder ich weiß nicht, irgendwas ein bisschen Außergewöhnliches. Und dann fängt man sozusagen an, diesen Prozess zu managen. Und dann da merkt man immer, wie gut wir sozusagen die Struktur, das Dreieck sozusagen hingelegt.
Wird sich die Rolle von Künstleragenturen in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern? Hast du da irgendwo, spürst du da so einen Veränderungsdruck?
Meine Vermutung wäre, verändert sich so, wie sich der Markt selber weiter verändert, weil man letzten Endes eben in dieser Dienstleistungsfunktion ist. Ich könnte mir vorstellen, rein von den Rollenverständnissen oder von den Rollenbildern, dass sich das weiter aufweicht im Hinblick auch, dass zum Beispiel, und wir machen das auch schon, dass wir auch eigene Projekte produzieren, kuratieren, aber eben auch veranstalten oder co-veranstalten. Also es ist jetzt schon so, dass wir noch nicht so viel in Deutschland, aber schon relativ viel in Amerika und auch mehr und mehr in England, dass wir mehr und mehr mit Künstlern und Veranstaltern auch gemeinsam ins Risiko gehen. Also wo wir sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie, Künstler übernimmt einen Teil des Risikos, Veranstalter übernimmt einen Teil des Risikos, aber auch sozusagen wir als Künstlermanagement übernehmen einen Teil des Risikos. Ich glaube, diese ganz starren Aufteilungen von Rollen, was wir ja in anderen Pop-Rock-Jazz-Bereichen ohnehin schon haben. Das wird sich auch meines Erachtens in der Klassik weiter auflösen. Das finde ich nicht nur nachteilig. Und da tun wir auch als Management gut dran, da auch aktiv auch Modelle zu entwickeln, wo wir irgendwie am Ende zwar alle ein bisschen mehr uns aufs freie Feld wagen, aber wenn es dann irgendwie gut funktioniert, dass es sich auch für alle ein klein bisschen mehr auch vielleicht dann mal hier und da lohnt. Mhm. Und wenn wir alle irgendwie in einem Boot sind, dann ist es auch noch eigentlich, was wir vorhin auch hatten, ist irgendwie noch gemeinsamer von der Erfindung bis zur Abrechnung, ja, ist man noch mehr irgendwie gemeinsam in einem Boot. Und das gefällt mir eigentlich sehr.
Alexander, wir kommen langsam auf die Zielgerade dieses Gespräches. Und normalerweise frage ich hier immer nach Musikerwitz oder Dirigentenwitz oder einer kleinen Anekdote. Und ich war kürzlich auf einer Konferenz mit dem Titel Neue Perspektiven für die Klassik. Und da gab es dieses sehr schöne Kartenspiel und mit 30 Fragen, um ins Gespräch zu kommen. Und ich mische jetzt einfach mal hier diese Karten und ziehe dann einfach mal eine und mal gucken, welche Frage dann hier ganz oben vom Stapel kommt. Ja, die passt natürlich nicht. Weil hier heißt es also, sage einer Person aus der Runde, was du an ihr schätzt. Boah, das ist hardcore, wenn man da so im Teambuilding macht. Die passt jetzt bei uns gerade nicht, weil wir uns ja nicht gegenseitig wertschätzen. Aber das passt hier wunderbar. Erzähl von einem Tag, an dem du im beruflichen Kontext besonders deutlich gemerkt hast, hier bin ich richtig.
Also ich erinnere mich an ein legendäres Konzert bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern in einer Scheune, in der wir vorher noch nicht gespielt hatten. Und wir waren, weiß ich nicht, 5-6 Stunden vorm Konzert kamen wir da an. Die Scheune lag da pittoresk am Rande eines Feldweges. Und wir machten also die Scheunentür auf und die Scheune war voll von Sachen. Also von landwirtschaftlichem Gerät, von Erde, von ich weiß es nicht. Und 6 Stunden später sollte da ein Konzert stattfinden. Also haben wir uns die Blaumänner angezogen und haben erstmal diese Scheune leer geräumt, sind damit mit Treckern haben wir da die Geräte rausgefahren. Dann haben wir irgendwie die Stühle hingestellt, haben die Bühne aufgebaut, dann kamen auch schon die Musiker, die warteten schon draußen. Wann es denn endlich losginge, dann haben die irgendwie sehr kurz sich nur eingespielt. Dann kam das Publikum, das war auch ein ganz besonders schöner Tag, alle waren begeistert und dann fand die Begrüßung statt und dann schaute sich der Pianist hilfesuchend irgendwie um, denn in dem ganzen Wahnsinn haben wir irgendwie nicht geklärt, ob es einen Notenwender gibt, einen Klaviernotenwender oder nicht. Und auf jeden Fall guckte er mich dann an und ich hüpfte dann aus dem Blaumann ins Hemd und auf die Bühne und habe dann die Noten gewendet und dann die Künstler noch zum Flughafen gefahren. An dem Abend wusste ich, was ich getan hatte, aber es hatte unglaublich viel Spaß gemacht. Habe ich auf jeden Fall im Kalender rot angestrichen.
Erinnerst du noch das Stück, was du gewendet hast?
Ja, das war Brahms Klavierquartett.
Okay. Ja, das hat man ja nicht so drauf, ne?
Das,
da genau. muss man schon mitlesen.
Gerade die schnellen Sätze, da ging's sehr schnell. Nein, aber das war wirklich ein besonderer Tag, ein besonderes. Aber so dieses Improvisieren, alle packen irgendwie gemeinsam an und es gibt immer noch Leute, wenn ich jetzt mal wieder in MacPom beim Festival bin, die mich noch drauf ansprechen. Also es ist. War legendär und es muss nicht immer so wahnsinnig sein, aber das sind schon Momente, die wirklich auch Spaß machen und wo dann alle an einem Strang ziehen und das bleibt.
Und zum guten Schluss, was wünschst du dir ganz konkret für deine Tätigkeit aus dem Berliner Büro, wenn du auf die nächsten Jahre guckst?
Ich möchte das Büro weiterentwickeln. In unserer spezifischen Situation ist es ja so, dass wir im Prinzip zwei große Schwestern haben. Wir haben eine große Schwester in New York, in Amerika und eine große Schwester in London. Und ich möchte, dass wir zwar kleine Schwester bleiben, also irgendwie klein und fein, aber dass wir zu einem vollwertigen kontinentaleuropäischen Künstlerbüro werden, wo Veranstalter, Kollegen, Künstler wissen, wenn sie irgendwie einen Impuls haben wollen oder wenn sie eine Frage stellen wollen, dass sie sich bei uns immer melden können. Das ist etwas, was wir anbieten, was wir auch anbieten wollen, auch als Beratung, was wir vorhin schon ein bisschen besprochen haben. Wir haben schöne Büros in der Pariser Straße, wo man sich auch treffen kann, wo es auch einen leckeren Kaffee gibt. Also dass das einfach ein Ort ist, wo man sich trifft, wo man sich austauscht und wo wir idealerweise unser kleines Pflänzchen namens klassische Musik weiter voranbringen.
Das war klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Alexander Heulsteiner.